Ja, herzlich willkommen zu den multimedialen Lern- und Lehr- und Lernsystemen. Es geht ja eigentlich um ein neues Kapitel 5. Ich habe bloß ein paar Folien noch übrig, irgendwie vom letzten Mal, von der letzten Woche, über die ich ein paar Worte wenigstens sagen will. Wir haben uns ja über Typologie von Lernumgebungen, abhängig davon, welches Paradigma dem sozusagen zugrunde liegt, dort unterhalten. Und ein Thema waren am Schluss Systeme zur Unterstützung sozialen Lernens, ein Spezialfall davon, diese sogenannten Lernmanagementsysteme. Ich möchte bloß noch mal in der Vorlesung ganz kurz ansprechen, weil die in der Übung auch eine Rolle spielen. Und letztlich haben sie in Übungen aber viel mehr, glaube ich, darüber schon gesehen, als ich jetzt auf die Schnelle ansprechen kann. Aber Lernmanagementsysteme sind natürlich Systeme, und bloß um die mal einzuordnen in dieser ganzen Typologie, Systeme, die helfen, gemeinsam zu arbeiten. Also insofern gehören die am ehesten in die Kategorie Unterstützung sozialen Lernens. Es geht, wie Sie wissen, letztlich darum, Materialien zu verwalten, insbesondere auch solche Online-Events. Das hat damit die letzte Vorlesung aufgehört, dass wir offene Online-Kurse uns erzählen haben lassen, was das so ist. Gerade solche Dinge kann ich natürlich mit Lernmanagementsystemen bereitstellen. Wenn Sie sich überlegen, was so ein Lernmanagementsystem wie Moodle zum Beispiel Ihnen liefert, dann sind es Funktionen, die wir eigentlich im Alltag uns so zusammengebaut haben aus anderen Quellen, weil wir sie doch gebraucht haben. Also zum Beispiel haben wir diese Webseiten, wo wir Materialien zur Verfügung stellen, wir haben dieses Forum, die Informatiker.net, wir haben dieses Univerks, wo Sie sich für Übungen anmelden und Aufgaben abgeben. Andere verwenden das LSF der Uni. Also das sind lauter einzelne Systeme, die im Prinzip alle eine Funktionalität bereitstellen, die sozusagen ein gemeinsames Arbeiten in so einem Kurs unterstützen. Was natürlich nicht dabei ist bei den Materialien, die wir bis jetzt haben, sind zum Beispiel Online-Tests, wo man seinen eigenen Lernstand, Wissensstand prüfen kann, vielleicht sogar eine Note kriegen. Und was man sich auf jeden Fall bewusst machen muss, so ein Lernmanagementsystem existiert auf einer ganz anderen Ebene als diese Autorensysteme, die wir auch noch so ein bisschen anschauen werden, für ein zum Beispiel eine Lektion tutoriellen System, in so einem ITS, weil sie dort eben jetzt nicht eine Lektion aufbereiten, sondern die alle Möglichkeiten haben, Lektionen zusammenzustellen, auch vielleicht bloß eine ganz einfache Funktionalität bereitzustellen, wo jemand nur Materialien runterladen kann, bis hin zu ganz ausgefeilten interaktiven Kursen. Da gibt es viele Produkte, auch kommerzielle Produkte, wird auch viel Geld mit verdient. Allerdings ist das eine System, das Sie hier auch kennengelernt haben oder kennenlernen in der Praxis mit unseren Übungen, so ein bisschen Marktführer geworden, das Moodle, wobei das nicht unbedingt heißen muss, dass das jetzt das beste System ist. Aber es ist halt umsonst. Das ist immer schon ein starkes Argument. Es gibt aber auch Open Source durchaus noch Alternativen dazu. Entstanden ist das in Australien 1999 an der Curtin University und ist seit 2002, also noch gar nicht so lang eigentlich, wirklich in nennenswerten Weise als Open-Source-Produkt oder Projekt verfügbar. Und da arbeiten natürlich, wie das bei so Open-Source-Projekten ist, ganz viele Leute mit. Das Schöne ist, es ist eine modulare Architektur, das heißt, es können eben Leute Plugins definieren dafür, die die Funktionalität erweitern. Das ist wahrscheinlich die große Stärke davon. Momentan ist das Moodle im großen Umbruch, in die Version 2. Das dauert ein bisschen, weil die Materialien in der Regel nicht kompatibel sind zur Version 1. Also es dauert ein bisschen, bis sozusagen die Systeme sich auf die Version umstellen. Ja, was es da drin gibt, sind Arbeitsmaterialien und Aktivitäten. Und wenn Sie nachlesen, was die Erfinder von Moodle sagen, was ihr zugrunde liegender Ansatz ist, wir wollen ja einen Bezug zu den Lerntheorien herstellen, dann sagen die ein Social Constructivist Approach to Teaching and Learning. Das heißt also genau soziales Lernen und Selbstlernen, selbstbestimmendes Lernen, selbstkonstruieren des Wissens wollen Sie dabei unterstützen. Das ist so der Standardkatalog von Elementen, Aktivitäten, die Sie bei dem Moodle mitgeliefert bekommen. die Sie sofort verwenden können. Es gibt, ich habe jetzt überall da, wo es nicht völlig selbstverständlich ist, zu dem Englischen nochmal den deutschen Begriff dazu geschrieben. Es gibt aber natürlich jede Menge andere Aktivitäten auch, die eben durch Plugins definiert werden können. Aber Sie können also Aufgaben definieren, also kennen Sie ja Hausaufgaben von Woche zu Woche. Sie können, das ist jetzt einfach alphabetisch hier mal aufgeschrieben, denke ich, ja. Sie können einen Chat, also einfach einen Online-Dialog haben. Sie können eine Datenbank von Informationen anlegen. Feedback, also Auswertungen, was wir übrigens auch über Informatiker.net realisiert haben. Forum wie Informatiker.net. Ein Glossar, was oft sehr nützlich ist für eine Lehrveranstaltung, vor allem weil das auch vielleicht mehrere Lehrveranstaltungen zusammenführen kann. Das Kernstück sind natürlich letztlich Lektionen, Lerneinheiten, die zunächst mal nicht bestimmt sind in ihrer Größe. Das heißt, Sie können einen Kurs so machen, dass Sie ganz kleine Lektionen haben und viele Online-Aktivitäten hinterher oder dass Sie relativ große Lektionen haben, wo so wöchentlich zum Beispiel Materialien zu einer Vorlesung eingebunden werden. Da sind Sie ganz frei. Ein Quiz oder ein Test ist wirklich eine Abfrage, wo Sie bestimmen, wie der Wissensstand sozusagen ist. Ein SCORM ist ein komischer englischer Begriff für das, was auf Deutsch besser Lernpaket heißt. SCORM ist der Name für einen Standard für Lernpakete, die man damit sozusagen beschreiben kann, so eine Art Metasprache. Das werden wir uns später auch nochmal anschauen, was es an Standards für Lernpakete gibt und die kann man dann sozusagen importieren. Umfragen, wo es da auch Standards gibt, diese beiden seltsamen Akronyme sind Standards für Umfragen, Wikis und besonders interessant vielleicht noch dieser Workshop, wo man so kollaborative Teamarbeit unterstützen will. Also es ist ein ziemliches Arsenal, was aber nicht unbedingt heißt, dass das dauernd genutzt wird in der Praxis. Also sehr oft wird einfach bloß Assignments zum Beispiel benutzt und der Rest ziemlich ja, entweder gar nicht genutzt oder über andere Kanäle abgewickelt, wie zum Beispiel ganz klassische E-Mail. Das ist durchaus ja, noch eine Differenz zwischen dem, was man machen könnte und dem, was man wirklich in der Praxis tut. Steht also hier so ein bisschen. Wenn man das konstruktivistische Lernen mit Moodle wirklich ernsthaft betreiben will, dann ist es tatsächlich so, und darauf möchte ich sozusagen hier nochmal hinweisen, dass Sie genau die Unterstützung eigentlich haben, wenn man genau hinschaut, die die Konstruktivisten fordern. Das heißt, die Lernenden kriegen Materialien, in denen sie sich orientieren müssen, denen sie selbst letztlich sogar irgendwie ihren eigenen Weg suchen müssen. Man kann es durchaus sich so vorstellen, dass man auch einfach Simulationen bereitstellt, zum Beispiel als Bestandteile dieses Systems. Es muss nicht so sein, dass die strikt geführt werden, die Lernenden. Das Moodle erlaubt es sehr wohl, dass man sich sehr frei seine Aufgaben auch sucht. Und die Lehrenden stellen im Prinzip die Materialien bereit und begleiten das Ganze. Und deswegen gibt es sehr viel Kommunikationsmechanismen im Ding. Und sie sollen eigentlich helfen, dass die Lernenden Probleme identifizieren und natürlich dann auch lösen und damit ihr Wissen sozusagen konstruieren. Also das ist die Idee und die Theorie dahinter. Es ist also deutlich mehr als jetzt bloß irgendwie ein System, wo sie irgendwelche Daten ablegen können und wieder abrufen. Was aber leider das ist, was in der Praxis am häufigsten gemacht wird. Es wird Materialien bereitgestellt, Aufgaben und Tests und das war's. Wenn Sie das jetzt im Zusammenspiel nochmal mit diesem MOOC-Stichwort am Ende der letzten Vorlesung anschauen, mit diesen massiven offenen Online-Kursen. Also ein moderner Online-Kurs heißt eigentlich, dass Sie die Zeit, die das Lehrpersonal quasi in einem Hörsaal oder im Seminarraum verbringt, eben dahin verlagern, dass das Lehrpersonal online bereitsteht, für einen Chat bereitsteht, dass Fragen per Forum beantwortet, dass es Materialien aufbereitet, wie solche Tests, die eben hochgradig interaktiv sind, dass irgendwelche Simulationen, Experimente bereitgestellt werden. Und wenn man das insgesamt anschaut, dann ist der Aufwand natürlich, den das Lehrpersonal spendieren muss dafür, ganz massiv. Das heißt, der Glaube, weil wir jetzt Online-Kurse machen, spart man irgendwie ganz furchtbar viel Ressourcen, der ist nicht so richtig zu begründen. Wenn man sich anschaut, was jetzt wirklich der Einsatz aller dieser Features oder vieler dieser Features, die zum Beispiel Moodle bietet, wenn man das konsequent machen will, der zugrunde liegenden Philosophie folgend machen will, was das eigentlich bedeuten würde. Das ist irgendwie auch natürlich, also man kann ja nicht sich vorstellen, die Betreuung wird individueller, jeder kann seinen eigenen Lernfortschritt haben und gleichzeitig wird das Personal weniger. Das wird zwar immer wieder gehofft von E-Learning, aber so ist es eben einfach nicht. Ja gut, aber bei Moodle, da brauchen Sie vielleicht nicht so viel Theorie, da haben Sie ja Praxis dazu. Aber nur, um das in der Vorlesung nochmal abgerundet zu haben. Ich möchte in dieses Kapitel 5 eigentlich rein. Das ist ein neues Thema in einem gewissen Sinn, weil wir im Titel der Lehrveranstaltung multimediale Lehr- und Lernsysteme stehen haben. Und bis jetzt waren das zwar alles Lehr- und Lernsysteme, die wir angeschaut haben, aber Multimedia hat irgendwie nur eine Randrolle gespielt. Und jetzt möchte ich wirklich mal in den Mittelpunkt stellen, was bedeutet multimediales Lernen, was erstens mal ganz kurz am Anfang, was erwartet man eigentlich davon und vor allem, was weiß man aus der Psychologie, aus der Wahrnehmungspsychologie, wie man mit Multimedia denn umgeht. Das heißt, also Modelle der kognitiven Verarbeitung von Multimedia wird ein Thema sein. Und eine Theorie wird sich dort relativ breit machen, die ich unbedingt vorstellen muss, diese Cognitive Theory of Multimedia Learning hier, was der Punkt 5.3 ist. Der Name wird uns noch öfters begegnen hier, Richard Meyer oder Meyer, was weiß ich, wie man den ausspricht, deutscher Name, aber Amerikaner. Im Cambridge Handbook of Multimedia Learning hat er das alles sozusagen festgehalten, was sich rund um diese Theorie abspielt. Die meisten Artikel stammen entweder von ihm oder von direkten Schülern in diesem Handbook. Das ist eine bestimmte Schule des Multimedia-Lernens, wenn wir uns ein bisschen genauer mit befassen. Ich habe mich bemüht, jetzt für diese Ausgabe der Vorlesung das ein bisschen ausgewogener zu gestalten und nicht nur über diese eine Theorie von Herrn Meyer zu erzählen, was nicht ganz so einfach ist. Weil wenn Sie Multimedia lernen, googeln Sie einfach mal Multimedia Learning, da werden Sie erschlagen von Referenzen, die alle auf diese eine Theorie verweisen. Also die sind mindestens sehr gut im Marketing, aber auch, denke ich, im gewissen Grad sehr gut akzeptiert. Ja, und das ist dann der Plan, dass ich heute so versuche, soweit es geht, diese Theorie so ein bisschen zu erklären und in der nächsten Woche vielleicht noch was übrig ist von der Theorie noch nacharbeite und dann insbesondere nochmal die Metafrage stellen will, wie kann man denn so eine Lerntheorie überhaupt bewerten und was gäbe es denn für Alternativen auch zu dem, was Richard Meyer da gemacht hat. Also ein großes Programm. Steigen wir doch ein. Ich habe so einen netten historischen Vorspann, das muss man sich immer wieder mal bewusst machen, wenn wir über solche Dinge lernen, wie reden wir mal multimediales Lernen. Ein Zitat von Edison, also dieser Edison mit der Glühbirne von 1922, der hat ja so Video, nicht Projektions-, aber Videobetrachtungsgeräte auch gebaut sozusagen schon, Filmbetrachtungsgeräte, und er hat gesagt, dass der Film natürlich unser Erziehungssystem revolutionieren wird und in ein paar Jahren wird der Gebrauch von Lehrbüchern, 1922 gesagt, durch Film ersetzt werden. William Livingston, 1945, sagt, da war das Radio neu, dass ein Radio ganz normal in ein Klassenzimmer gehört wie eine Tafel und dass natürlich Radiounterweisung ins Schulleben integriert gehört. Was übrigens keine ganz absurde Idee ist, für Sie vielleicht schon, aber ich habe das noch erlebt. Wenn man da was nachlesen will, gibt es dieses Buch von Larry Cuban, wo das sozusagen historisch aufgearbeitet wird. Also mit dem Schulradio, das gab es noch in der Zeit, als ich in der Grundschule war, dass es also tatsächlich Lehrer gab, die, es gab eigene Programme im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel und es gab Lehrer, die wirklich diese Lektionen quasi, gerade im Geschichtsunterricht, also wo ja Materialien auch aufgearbeitet wurden, in den Unterricht integriert haben. Jetzt ist klar, jetzt hat man also diese ganz alten Filme, wir hatten das Radio und dann kommt natürlich das Fernsehen. Und es ist wieder das Gleiche, Wilbur Schramm, 1964. Was wäre denn los, wenn man die ganze Power and Vividness of Television einsetzt, um die Lehre zu unterstützen? Das ist also diese Vision, also nicht nur eine Vision, sondern eine Realität, dass man so ein Klassenzimmer hat und da vorne ist der Fernseher und der unterrichtet die Klasse. Natürlich aus heutiger Sicht irgendwie ein Albtraum, weil die meisten Leute, die Kinder zu erziehen haben, eigentlich am meisten damit zu tun haben, die Kinder von dem Fernseher wegzuhalten, damit sie irgendwas lernen. Tatsächlich ist es aber in den 60er Jahren gemacht worden, also zum Beispiel in American Samoa haben sie wirklich ganze Schulen, immerhin 80% der Schüler, umgestellt auf Educational TV, natürlich mit der Vorstellung, dass man damit Geld sparen kann. Also was das Ganze sagen soll, ist, es ist nichts Neues zu glauben, irgendeine tolle Technologie, die wird jetzt das Lernen ersetzen und wird das Lernen viel besser machen und vor allem kann man Geld sparen dabei. Und es ist auch klar, jede dieser Technologien hat sich nach kurzer Zeit ziemlich sinnlos in dem Bereich erwiesen. Ja, wie ist es jetzt mit der Computertechnologie? Da gibt es natürlich wieder die gleiche Geschichte. 1966, immerhin Scientific American, dass Computer eben mechanische Routineaufgaben im Unterrichten sozusagen übernehmen können. Und das haben wir uns genau genug angeschaut. Eine Standarderwartung ans E-Learning. Sozusagen bewusst in der Gegenfarbe dazu gesetzt, hier von Mark Warschauer, 2006, ein relativ aktuelles Zitat. Das ist eine konkrete Untersuchung über amerikanische Schulen und das Material stammt von diesem einen Artikel, den ich vorhin bei der Literatur hatte, von Kentaro Toyama. Dort können Sie auch ein bisschen nachlesen, es kommen die Texte auch hier. Die haben also wirklich relativ einfache Teile der amerikanischen Gesellschaft sozusagen untersucht, wo es also Gegenden mit niedrigen Durchschnittseinkommen hat und die Schulen, die dort betrieben werden. Und stellt fest, dass wenn man praktisch beobachtet, was es bedeutet, Computer- und Internetzugang in diese Klassenzimmer reinzutun, dass man eigentlich keinen messbaren Effekt hat, der positiv ist, eher in fact can be counterproductive, dass es also eher einen negativen Effekt auf den Lernerfolg hat. Oder ein anderes ähnliches Projekt, wo man auch Computer an die Kinder sozusagen massiv ranwirft, ist dieses sogenannte One Laptop per Child Projekt, von dem Sie vielleicht auch mal gehört haben, das insbesondere in die Richtung von Entwicklungshilfe sozusagen geht, wo man sich vorstellt, dass man in Ländern, die im Bildungssystem unterentwickelt sind, dass man Kindern einen Zugang zu sehr robusten, billigen Rechnersystemen gibt. Das sind also solche Laptops mit einem eigenen simplen Betriebssystem und fest eingebaute Vernetzung, die dann eine ganze Menge Tricks haben, dass sie sozusagen, dass die Rechner selber als Hubs quasi in einem großen Netz dienen und dadurch auch in der Infrastruktur ein bisschen eingespart werden kann. Da gibt es eine Studie, da muss man allerdings ein bisschen Spanisch entziffern, um das lesen zu können, von einem One Laptop per Child Projekt in Peru. Und die stellen fest, allerdings erst 3 Monate nach Beginn, als diese Studie gemacht wurde, dass es keinerlei Unterschied gibt, was die schulischen Leistungen betrifft bei den Kindern, die Laptops haben und bei denen, die sie nicht haben. Dass diese Laptops diesen Effekt haben, dass sie am Anfang total interessant sind, Aufmerksamkeit und Motivation bringen, dass aber nach ein paar Wochen einfach das Interesse daran einfach verloren geht und die Dinge nicht mehr eingesetzt werden, nicht mehr mitgebracht werden, zum Teil kaputt gehen, man Probleme mit der Wartung von den Dingern hat. Also eigentlich kein großer Gewinn dabei ist, obwohl es eigentlich ein schönes Projekt ist von der Idee her. Also das Ganze soll zunächst mal so ein bisschen einen Hintergrund bilden. Es kommen jetzt viele Sachen, die als Vorteil von Multimedia-Lernen gesehen werden, aber wir bewegen uns auf diesem Hintergrund, dass man Technologie, bloß weil sie da ist, zunächst in einen Lernprozess einsetzen will. Und die historischen Erfahrungen damit sind sehr bescheiden, muss man sagen, mit ähnlichen Versuchen. Also jetzt auf dem Hintergrund, was bedeutet das, wenn man jetzt multimediales Lernen anschaut? Das ist ja sozusagen noch eine Welle drauf. Computer braucht man dafür vielleicht, aber die Systeme, die wir jetzt hatten, waren nicht unbedingt multimedial. Vielleicht gleich mal zur Enttäuschung so ein bisschen auch, wenn man jetzt die Bücher von Meyer zum Beispiel liest, dann sagt er für ihn, the multimedia part of the definition bedeutet für ihn, dass die instructional message both words and pictures benutzt. Das heißt, das ist Multimedia auf einer sehr, sehr einfachen Ebene. Bilder und Text ist in vielen Bereichen zunächst mal das, was studiert wird. Wir werden das jetzt ausführlich durchgehen, was diese Theorien sagen über den Gebrauch von Bilder und Text. Und da kommen aber natürlich auch Audio- und Animationselemente mit rein in den komplexeren Aussagen. Aber zunächst mal müssen natürlich Wörter und Bilder auch verstehen. Das heißt, grundsätzlich, wenn wir über multimediales Lernen reden, geht es da an, wo wir eine gewisse Multikodalität haben. Das heißt, wir haben diese zwei Symbolsysteme, Text und Bild, über den gleichen Eingabekanal, Das bezeichnen die Leute, die sich mit Multimedia-Lernen befassen, auch schon als Multimedia-Lernen. Das ist sozusagen der untere Rand. Als eine zweite, detailliertere Stufe, die uns besonders interessiert, haben sie wirklich Multimodalität. Das ist ja immer das Spiel beim Begriff Multimedia, dass man den eigentlich zerlegen muss in Multikodalität und Multimodalität. Also verschiedene Symbolsysteme und verschiedene Eingabekanäle. Und in dieser zweiten Stufe haben sie Symbolsysteme verschiedener Art, Text, Bild und Musik zum Beispiel, und auch verschiedene Eingabekanäle, also einen visuellen und einen auditiven Eingabekanal. Wobei es da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten gibt. Das heißt, sie können Text einfach vorlesen oder einen Sprecher den Text sprechen lassen, was im Prinzip eigentlich so eine monomodale Präsentation halt einfach umgesetzt ist, auf, dass man sagt, also Text nehme ich raus aus dem visuellen Kanal, nehme den akustischen Kanal, oder ich kann wirklich nicht textuelle Toninformationen wie Originalton von irgendeiner Szene oder Musik oder so einsetzen, was ein komplett neues Element in die Präsentation reinbringt. Also dieses ganze Spektrum, angefangen von einfach der Mischung von Text und Bildern bis hin zu wirklich dem, was man ernsthaft als richtige Multimedia-Anwendungen auch als Medieninformatiker sehen würde, das schauen wir uns jetzt hier an. Wenn man nach Vorteilen sucht, da gibt es viele, meistens nicht unbedingt akademisch irgendwie abgesicherte, eigentlich Wünsche und Hoffnungen, was Multimedia bewirken soll. Ich habe jetzt mal einen Professor, interessanterweise auch wieder aus Kanada, hier zitiert auf seiner Webseite, der schreibt immerhin mit Belegen, dass es doch sehr gut ist, dass interaktives Multimedia fürs Lernen förderlich ist. Und zwar sagt immerhin, es gibt viele Meta-Studien, also das ist interessant, das ist sozusagen eine Meta-Meta-Studie. Dieser Nadja hat Meta-Studien zusammengefasst und kommt letztlich zum Schluss, dass Lernen sozusagen besser ist, wenn computerbasierte Multimedia-Systeme eingesetzt werden. Das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, muss man immer gleich dazu sagen, weil vielleicht von der Meta- zur Meta-Ebene auch ein bisschen Information verloren geht, wenn man bloß die Summaries aus den einzelnen Artikeln zitiert werden. Und das sind meistens natürlich die Artikel schreiben, Leute, die aus der Lerntechnologie stammen und ihre Dinge auch nicht unbedingt kritisieren wollen. Aber immerhin, es gibt diese Studien. Oder hier, Bosco 1986 hat behauptet, dass die Lernenden grundsätzlich schneller lernen und eine bessere Einstellung zum Lernen entwickeln, wenn sie mit interaktiven Multimedia-Systemen arbeiten. Das lässt hoffen. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Gründen, warum interaktive Multimedia-Systeme fürs Lernen zunächst mal positive Eigenschaften haben. Erstens mal ist es so, und das ist das, was uns jetzt ganz massiv beschäftigen wird, mit diesen Theorien, die wir gleich anschauen. Es wird ein großer Teil sozusagen der Fähigkeiten unseres Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungssystems genutzt von so einem multimedialen System, insbesondere wenn der visuelle und der auditive Kanal genutzt wird. Und dazu kommen viele andere Vorteile, die letztlich in der Summe natürlich schon eine Wirkung haben. Erstens mal, wie man schon an dem kleinen Moodle vorher gesehen hat, aber natürlich bis auch generell für den Gebrauch solcher Systeme gilt, die sind flexibel, man kann das zuschneiden auf den Lernenden, man kann sie anpassen, wie man es gerade vielleicht braucht. Ganz wichtig ist, es stellt Anforderungen auch an die Lehrer. Also wenn jemand eine Multimedia-Präsentation entwickelt für seine Materialien, dann muss er eigentlich schon relativ genau wissen, was er tut und kann sich nicht mit irgendwelchen weichen Worten aus irgendeiner Situation rausreden, wenn er jetzt zum Beispiel eine Animation produzieren muss und wirklich genau zeigen muss, wo passiert was. Er muss eine gute Struktur reinbekommen, einfach von sich aus, weil die Materialien einfach eine gewisse Gliederung verlangen. Das heißt, das ist das, was enorm viel hilft, dass die Materialien einfach besser durchdacht werden, wenn sie auf so einem System realisiert werden. Ja, und der Rest, den haben wir schon angeschaut, Realismus, also man kann reale Situationen nachspielen, indem man eben Bilder und Töne verwendet, um problembasiertes Lernen zu unterstützen. Und das kann zu der Zeit genutzt werden, wenn man es braucht. Angeblich werden die Lerner motiviert, über Motivation haben wir ein eigenes Kapitel später noch. Und wie immer, es wird behauptet, dass es kosteneffektiv ist, worüber man sich auch ein bisschen streiten kann. Naja, das ist also der Ausgangspunkt. Eigentlich ein sehr gemischtes Bild. Die historische Erfahrung zeigt, es ist nicht so wahrscheinlich, dass es wirklich viel bringt. Aber interaktive multimediale Systeme werden schneiden in den Studien, das gibt gar nicht so schlecht ab. Was bringt jetzt das Multimedia tatsächlich und vor allem diese Aussage, die da mal stand, es benutzt sozusagen einen großen Teil unseres Wahrnehmungssystems. Was kann man denn darüber tatsächlich lernen und wissen? Das ist jetzt das, was uns denn die restliche Stunde heute beschäftigen wird. Modelle der kognitiven Verarbeitung von Multimedia und insbesondere eben diese Cognitive Theory of Multimedia Learning. Da gibt es außer dem Buch von dem Meyer, gibt es von Günter Daniel Rey ein Buch, das schon ein paar Stellen erwähnt wurde, relativ neu in Österreich, glaube ich, erschienen. Und da ist ein schönes Kapitel 2 drin, das versucht, diese Theorien auch mal übersichtlich zusammenzustellen, in deutscher Sprache sogar, und eben nicht nur die Theorie von dem Meyer darzustellen. Was brauchen wir denn für so eine kognitive Theorie? Wir müssen natürlich zunächst mal wissen, auf welcher Basis arbeiten wir überhaupt. Und da stecken eine Menge Annahmen drin. Diese Folie stammt jetzt aus einem Artikel von dem Meyer. Wir haben also zunächst mal die Annahme, dass wir zwei Eingabekanäle haben. Es gibt auch Modelle, die mehr Eingabekanäle, also zum Beispiel einen Tastsinn oder einen Geruchssinn oder so mit berücksichtigen. Wir gehen jetzt zunächst mal davon aus, wir haben zwei, den visuellen, bildbezogenen und den akustischen, auditiven, letztlich auf Worte auch bezogenen Kanal, also auf Hörverstehen bezogenen Kanal. Das sind zwei Kanäle, die jetzt mit den beiden Modalitäten verbunden sind und wir haben zwei Speicherformen, zwei Codierungen als Bilder und als Wort und damit stellt man schon fest, dass es natürlich Codierungen gibt, die über die Kanäle weggehen. Insbesondere ist es bei den Worten so, dass ich ein Wort natürlich als Bild, als Text hinschreiben kann, dann geht es über die Augen. Oder ich kann sie aussprechen, dann geht es über die Ohren. Das heißt, es sind sehr wohl Repräsentationen des gleichen Symbols sozusagen über die beiden Kanäle weg möglich. Was für diese ganzen kognitiven Theorien zunächst mal ein elementarer Grundansatz ist, dass man sagt, wir haben beschränkte Kapazitäten. Wir wissen, dass unser Kurzzeitgedächtnis, durch dass das ja irgendwie alles durch muss, ungefähr diese 7 plus minus 2 Einheiten speichern kann, wahrscheinlich eher noch ein bisschen weniger. Das heißt, unser Lernen ist dadurch massiv, ich würde nicht sagen beeinträchtigt, aber massiv limitiert in seinen Möglichkeiten, weil alles, was wir aufnehmen, zunächst mal durch das Kurzzeitgedächtnis durch muss. Das ist übrigens auch einer der Hauptkritikpunkte gleich an allen diesen Theorien, dass man mit der Stelle sozusagen anfängt und dass man sich massiv über diese Kapazitätsbegrenzung im Kurzzeitgedächtnis Gedanken macht, während das eigentliche Lernen, um das geht, ja, das wir bewirken wollen, ja im Langzeitgedächtnis stattfindet, wo es eigentlich keine Kapazitätsbeschränkungen gibt. Also das ist durchaus vorstellbar, dass die entscheidenderen Prozesse im Langzeitgedächtnis passieren, ist aber derzeit irgendwie nicht im Fokus dessen, was die Psychologen in dem Bereich machen. Die sind also sehr stark darauf fixiert sozusagen, wie kommt das überhaupt mal vom sensorischen Register über das Kurzzeitgedächtnis überhaupt mal ran ans Langzeitgedächtnis. Das ist also die Grundannahme, die dort angeschaut wird. Und wir wissen, dass es so einen zentralen Controller sozusagen gibt, der diese Ressourcen verteilt. Und damit haben wir natürlich immer die Situation, dass es irgendwo Engpässe geben kann. Und das ist eine der Grundideen von diesen kognitiven Theorien, dass man sagt, also kognitiven Load-Theorien, das heißt, es gibt kognitive Last und wenn die Last zu hoch wird, dann können wir es irgendwann mal nicht mehr verarbeiten, was uns angeboten wird. Das ist natürlich speziell für Multimedia schon ein Thema, dass wir eben, wenn wir den Lernenden überfrachten mit Sinnesreizen, dass er letztlich das nicht mehr alles sozusagen raussortieren kann, nicht in sein Langzeitgedächtnis mehr reinbekommt. Und das ist eigentlich auch das Thema, das diese kognitiven Theorien für Multimedia ernsthaft adressieren. Und natürlich, die Lernenden sind Prozessoren und nicht Aufnehmende, sondern es sind also welche, das sind Einheiten, die aktiv arbeiten. Ja, die erste Theorie dieser Art, die man vielleicht kennen sollte, das geht so ein bisschen auch diesem Meyer-Ansatz voraus und der baut ein bisschen auch darauf auf, ist die sogenannte CLT, Cognitive Load Theory von Sweller und anderen, so Ende der 90er Jahre. Die haben insbesondere drei Begriffe geprägt, die ganz wichtig sind, um zu verstehen, was kognitive Last, kognitive Belastung eigentlich bedeutet. Und zwar sind es die drei: intrinsische kognitive Belastung, extrinsische kognitive Belastung, ja, und das Germane Cognitive Load, eigentliche kognitive Belastung, könnte man vielleicht sagen. Also was ist das, der Unterschied zwischen den dreien? Also intrinsisch bedeutet, dass wir Lernmaterialien haben, die gewisse Komplexität in sich bringen. Also ich kann zum Beispiel einfach bloß Vokabeln lernen, wo ich immer bloß irgendwelche Wortpaare oder vielleicht sind es auch ein paar Worte, also ein Wort und mehrere Worte, die dem zugeordnet sind, aber doch eine sehr einfache Struktur von Lernmaterialien habe. Und die sind auch alle völlig unabhängig voneinander. Die können in beliebigen Reihenfolge und sequenziell hintereinander bearbeiten. Während andere Situationen, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen mathematischen Beweis suche für irgendein Theorem oder irgendeine geometrische Eigenschaft in einem Bild irgendwie konstruieren will, irgendein Objekt, das eine geometrische Eigenschaft hat, da muss ich ganz furchtbar viele Dinge gleichzeitig im Kopf haben. Ich muss irgendwie die ganzen Sätze wissen, die dahinter liegen, muss wissen, welche Konstruktionen es gibt, muss überlegen, wo sind hier vielleicht irgendwelche Dinge, die mir helfen, rechter Winkel oder Parallele oder irgend sowas. Das heißt, da ist es intrinsisch einfach komplexer, womit ich mich zu befassen habe. Das heißt, ich muss problemgebunden, muss ich einfach mehr gleichzeitig an Informationen zur Verarbeitung bereitstellen. Das ist zunächst mal unvermeidlich, das heißt, es hängt von dem Problemgebiet ab. In der Mathematik ist die intrinsische kognitive Last höher als beim Vokabellernen. Diese Multimedia-Aspekte, die spielen eigentlich erst dann eine Rolle, wenn die intrinsische Last hoch wird. Nur dann macht es Sinn, das mit Multimedia-Hilfsmitteln zu strukturieren, da zu helfen. Bloß fürs Vokabellernen wird man wahrscheinlich nicht großen Multimedia-Einsatz machen, außer die berühmten bunten Männchen, die am Schluss springen, wenn man irgendwas erreicht hat. Die extrinsische kognitive Last ist jetzt die, die uns für Multimedia eigentlich am allermeisten interessiert. Das ist die, die ausschließlich dadurch verursacht wird, wie das Material präsentiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt mein Lehrbuch unübersichtlich strukturiere oder meine Lektion, dann erzeuge ich damit kognitive Last, wenn man sich irgendwas merken muss oder wenn man sich es nicht merken kann, immer wieder vor und zurückblättern muss, solche Dinge, was einfach direkt Last auf das Kurzzeitgedächtnis zum Beispiel gibt, wenn ich Dinge einfach nicht handgriffbereit sozusagen in der Präsentation habe. Damit erzeuge ich extrinsische kognitive Last. Und das Design der Präsentation soll diese extrinsische kognitive Last reduzieren. Das ist ganz wesentlich, das ist das Ziel, weil wir eben dort eine Beschränkung haben. Die intrinsische Last, die können wir nicht wirklich reduzieren, die ist sozusagen gegeben durch unser Problem. Aber das Extrinsische, das können wir reduzieren. Ja, und diese eigentliche kognitive Last, die problemorientierte kognitive Last, diese Germane Cognitive Load, die ist das, was wir eigentlich wollen. Das ist das, was wirklich den Lernprozess ausmacht. Das heißt, wenn sich der Lernende mit dem Stoff befasst und dort ein Problem löst, ein neues Schema entwickelt im Sinn des Kognitivismus, das sind ja genau die Lernprozesse, die wir unterstützen. Das heißt, wir wollen von den beschränkten Kapazitäten, die da sind beim Lerner, wollen wir möglichst viel auf diese eigentliche Lernbelastung sozusagen schieben und möglichst wenig vergeuden an diese extrinsische kognitive Last. Da sieht man auch schon, in welche Richtung diese CLT dann letztlich so ein bisschen marschiert. Die Grundidee ist so ein bisschen weniger ist mehr. Das heißt, wenn man zu viel Multimedia macht, dann kann dadurch Last erzeugt werden, die eigentlich den Lernprozess behindert und nicht wirklich befördert. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, wenn man multimediale Lernsysteme studiert. Ist eigentlich auch nicht nur für Lehr- und Lernsysteme wichtig, sondern für alle multimedialen Präsentationen, dass man eben irgendwann mal einen Punkt erreicht hat, wo man sozusagen den Lernenden überfordert. Darüber sich Gedanken zu machen, ist interessant. Ja, und alle diese Theorien, auch schon die CLT, funktionieren im Prinzip so, dass sie ein Modell der menschlichen Kognition aufstellen, inklusive Messverfahren, wo man ganz konkret Werte messen kann. Kann man gleich noch Beispiele anschauen dafür. Und dann werden wirklich empirische Studien gemacht, mit denen man versucht, diese Werte zu messen und insbesondere auszuprobieren, wie verschiedene Designs von Lernmaterialien diese Werte beeinflussen. Das wird wirklich im Sinn von Naturwissenschaften betrieben. Die CLT-Leute, die versuchen natürlich genau diese zwei Werte, eben was ist Germane Cognitive Load und was ist extrinsische Cognitive Load, auseinanderzunehmen, wobei das nicht ganz einfach ist, dafür gute Messverfahren zu entwickeln. Deswegen sind die nicht ganz so furchtbar weit gekommen und ist vielleicht auch ein Vorteil von diesen Theorien von dem Meyer, dass der ein sehr einfaches Verfahren nimmt, nämlich schlicht den Effekt. Was ist denn sozusagen der Lerneffekt, die Performance der Lernenden in irgendwelchen Tests? Die kann man natürlich als Maßzahlen benutzen. Und alle diese Theorien gehen so weit, dass sie dann sagen, wir können konkrete Empfehlungen geben, wie Lernmaterialien gestaltet sein sollen und wie nicht. So ein bisschen habe ich das schon angedeutet, was die CLT-Leute sagen, extrinsische Last so weit wie möglich reduzieren, wo es nicht tatsächlich zum Kern des Lernens beiträgt. Das war also der Pionier sozusagen, as well as CLT. Was bei Weitem dominiert, habe ich auch schon gesagt, ist Richard Mayer's Cognitive Theory of Multimedia Learning, CTML, wenn man eine Abkürzung dafür haben will. Die ist sehr, sehr bekannt und mit der wir uns jetzt weiter befassen. Und es gibt aber auch Varianten davon, Weiterentwicklungen, und es gibt tatsächlich auch Alternativen dazu. Aber jetzt für den Einstieg, weil das wirklich die Theorie ist, die uns, oder nicht für den Einstieg, sondern vielleicht sogar als Kernstück, Theorie ist, die man in dem Bereich am meisten kennt, möchte ich jetzt vorstellen, was dieser Richard Mayer dazu zu sagen hat. Da haben Sie auch noch ein Bild von dem Herrn, der sitzt in Kalifornien, in der University of California in Santa Barbara. Das ist sozusagen das Modell, das seiner Theorie zugrunde liegt. Und das ist, denke ich, auch ein interessantes Modell für jeden, der sich mit Multimedia befasst. Wir haben hier grob eine Struktur, die so funktioniert. Von links nach rechts geht es sozusagen durch die Strukturen unseres Gedächtnisses durch. Das heißt, links ist die Multimedia-Präsentation, die über die Ohren und Augen des Betrachters aufgenommen wird. Dann kommt, und die Augen und Ohren sind natürlich mit diesem Sensory Memory, mit dem sensorischen Register assoziiert. Und dann kommt, wie schon angedeutet, sozusagen der meiste Aufwand, den diese Theorie spendiert, in dem Working Memory, also Kurzzeitgedächtnis. Und ganz rechts ist dann dargestellt, dass das Ganze natürlich ins Long-Term Memory, also in Langzeitgedächtnis gehen soll. Ja, und hier kann man so verschiedene Stufen erkennen. Das erste Mal auf der allerersten Stufe Worte und Bilder, da ist schon ein Cross-Channel-Effekt zu erkennen. Also wir haben Bilder natürlich, die gehen nur durch die Augen, das ist klar. Wir haben Worte, die gehen durch die Ohren, das ist auch klar. Wir haben natürlich Worte, die gelesen werden. Das heißt, die gehen auch durch die Augen. Das heißt, wir haben im Prinzip Worte und Bilder, wenn sie auf einer Fläche zum Beispiel gedruckt oder auf dem Bildschirm erscheinen, haben wir die im gleichen Kanal. Was wir wissen, ist, dass aus unserem sensorischen Register bestimmte Dinge ausgefiltert werden. Wie auch immer das genau funktioniert, dass das schon von vornherein die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge gerichtet wird oder ob es sozusagen zuerst mal alles gespeichert wird und danach ausgefiltert, das weiß man nicht so ganz genau, aber Sie kennen diese Phänomene sowohl bei den Augen als auch bei den Ohren, dass einem bestimmte Dinge ins Auge springen, präattentive Wahrnehmung, sagt man da auch oft, die zum Beispiel, was das sich bewegt, das kann man fast nicht übersehen, denken Sie, wenn auf dem Bildschirm irgendwo unten eine Werbung plötzlich sich austauscht, da kann man fast nicht wegschauen oder ist echt anstrengend, dort nicht hinzuschauen. Das Gleiche ist es mit den Ohren, da gibt es auch bestimmte Dinge, die kann man nicht überhören, denken Sie an einen Wecker, an ein Alarmsignal oder diesen Cocktailparty-Effekt, wo man sich auf eine Stimme konzentrieren kann, obwohl es eigentlich ein wenn das auf Mikrofon aufnehmen würde, ein totales Stimmengewirr im Raum ist. Das heißt, da gibt es diese Filtereffekte. Und nach dieser Filterung haben wir Bilder und Töne. Und auch da gibt es einen Austausch zwischen den beiden. Also das ist jetzt die Theorie, die dieses Modell aufstellt. Es sagt, wenn wir über die Ohren das Wort Baum aufgenommen haben, dann wird das assoziiert mit dem Bild eines Baums. Das heißt, die überlagern sich zu einem gewissen Teil, wobei sowohl das Bild von dem Baum sozusagen an das Wort gebunden werden kann, als auch umgekehrt. das Wort eben sozusagen zu dem Bild dazukommt. Auf jeden Fall werden die nicht separat, sondern miteinander vernetzt von uns behandelt. Wir haben, also wenn wir jetzt, es geht ja auch irgendwie nicht anders, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Wort über die Augen aufnehmen, dann wird aus diesem Bild natürlich, was das in das verbale Modell geht, das ist also das offensichtlichste Beispiel, dass das natürlich hier wieder rüber muss auf die andere Schiene sozusagen, wo die verbale Information, die Textinformation verarbeitet wird. Aber auch in der anderen Richtung passiert das, dass wenn wir Bilder bearbeiten und zum Beispiel dazu Töne kommen, dass die Töne mit den Bildern assoziiert werden. Von diesem Austausch abgesehen laufen diese zwei Schienen schon weiter. Es gibt im Kurzzeitgedächtnis das verbale Modell und das piktorielle Modell. Das kennen Sie aus dieser Dual Coding Theory auch schon, die ich mal präsentiert habe von Pavio. Das heißt, wir haben sozusagen Abstraktionen, Begriffe von den Worten und auch von den Bildern haben wir sozusagen welche abstrakten Elemente in unserem Kopf und die werden letztlich benutzt, um Vorwissen abzurufen, um zusammen mit dem Vorwissen im neue Schemata zu konstruieren und die dann letztlich ins Langzeitgedächtnis zu transferieren. Also der Pfeil ins Langzeitgedächtnis zurück, der ist hier gar nicht dargestellt. Das Ganze ist hier nochmal irgendwie aufgelistet, das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Vielleicht zwei Punkte noch. Wenn wir bei 3 und 4 reinschauen, hier, da steht Organizing, das heißt an der Stelle, wo wir Bilder in dieses abstrakte Begriffsgebilde und Töne in dieses Begriffsgebilde einbauen, werden wir versuchen, das auch zu strukturieren, das heißt insbesondere sowas wie Ursache-Wirkungsketten zusammenzubauen, also zu verstehen, was hängt denn, wie hängen die Dinge zusammen, was verursacht was. Wenn ich zwei verschiedene Dinge kurz hintereinander sehe, ist das eine Ursache fürs andere oder nicht zum Beispiel. Und das andere ist, dass natürlich dieser kleine bescheidene Kreis dort rechts, dass das eigentlich unser wirkliches Ziel ist, da wollen wir hin, dass wir diese Schemaerzeugung, das Verstehen von der Präsentation eben wirklich ja, ideal unterstützen. Ja, nehmen wir uns mal ein Beispiel vor, das ist also jetzt die Situation, in der wir Bilder verarbeiten. Das ist einfach. Bilder kommen nur über die Augen, die Ohren haben in dem Fall nichts zu tun, werden ausgewählt natürlich und werden in, ein Bild wird aus Teilelementen sozusagen in Teilelemente analysiert, von denen man versteht, was das ist, was weiß ich, da ist der Boden, da ist ein Haus, da ist ein Baum, da ist die Sonne. Was davon ist relevant, was davon ist nicht relevant, was verursacht bestimmte Dinge. Also da ist jetzt ein Haus und drüber eine Wolke über dem Schornstein. Also ist es vermutlich, ist da drin der Ofen an und dadurch entsteht diese Wolke. Das sind solche Ursache-Effekt-Modelle, die wir uns an der Stelle bauen und die uns helfen, das Ganze mit dem Vorwissen zusammenzubringen. Wenn wir nicht wüssten, was ein Ofen ist und solche Grundkenntnisse der Physik hätten, dass da was raucht und dass das aufsteigt, dann könnten wir uns diese Wolke überhaupt nicht erklären, aber das ist eben unser Vorwissen. Also das ist simpel und funktioniert nach dem Modell natürlich ganz prima. Das ist die zweite einfache Struktur. Wir hören irgendwas über die Ohren, also wird zum Beispiel Text vorgelesen, wir wählen das aus, was wir verstehen. In der Regel versuchen wir schon in dem Fall sequenziell alles mitzubekommen und das verbale Modell versucht den Satz zu analysieren, zu verstehen, was sind die wichtigen Begriffe, was ist zum Beispiel eine Beziehung, weil da mit weil oder obwohl oder so operiert wird, mit einem Nebensatz. Was ist eine Beziehung zwischen den Sachen, die in dem Satz vorkommen? Und das ist unser verbales Modell und das hilft uns wieder am Vorwissen anzuknüpfen und unsere Schemata zu konstruieren. Lustiger wird es, wenn wir Zeitung lesen zum Beispiel, also wenn wir Texte lesen, weil das geht jetzt über die Augen, sind Bilder und die Bilder werden mit etwas assoziiert, was hier als Sounds bezeichnet wird, was eigentlich nicht ganz, denke ich, der Realität entspricht. Das ist so ein bisschen wie im Mittelalter, als die Leute gelesen haben, haben sie laut vorgelesen. Also das war eine Kunst, die aus dem Laufe der Jahrhunderte entwickelt wurde, dass man leise lesen kann und damit auch viel schneller. Hier wird so getan immer noch, als würde man irgendwie das sofort in den Sound umsetzen und dann auf den verbalen Kanal umsetzen. Ist auch einer der Kritikpunkte übrigens an dem Modell oder eine der Verfeinerungen, dass man überlegt, ob das wirklich hier in Sounds umgesetzt wird oder ob die Wechselbeziehung nicht da hinten eigentlich erst passiert. Aber das Grundprinzip ist irgendwie schon einleuchtend. Wir haben die Bilder und wollen in dieses verbale Modell natürlich rein. Die werden tatsächlich als Text verstanden, genauso wie Text, der vorgelesen wird. Ja?
Ich versuche mir gerade zu erklären, wie das ablaufen würde, wenn wir jetzt jemanden ein Bild, das wir zum Beispiel im Museum oder so gesehen haben, beschreiben würden.
Mhm. Moment, was ist die Situation?
Also jemand erzählt mir von dem
Bild. Jemand erzählt von dem Bild. Mhm. Also Sie sehen nicht das Bild, sondern Sie hören nur den Text.
Mhm. Das heißt, ich höre ja, was er erzählt, dann geht es quasi über zu den Sounds und dann habe ich auch dieses verbale Modell irgendwo.
Mhm.
Aber ich habe ja gleichzeitig in meinem Kopf so ein Bild.
Genau, deswegen ist der Pfeil von Sounds zu Images da.
Genau, hätte ich dann auch dieses Picture.
Mhm. Also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie komplex dieses Bild ist, aber in dem Moment würde er ja wahrscheinlich eine Szenerie beschreiben von dem Bild oder vielleicht ist es auch ein abstraktes Bild, aber auch dann kann man ja einiges beschreiben und das geht natürlich in unser piktorielles Modell. Das heißt, in dem Fall sind da hinten beide Kanäle dann beschäftigt, obwohl wir einen monomodalen Input haben. Ja?
Aber könnte man auch nicht argumentieren, dass selbst wenn jemand etwas beschreibt, was nicht mit dem Bild zu tun hat, dass wir uns trotzdem ein Bild von einer Situation das scheint eine Frage zu sein, wie wir Informationen generell verarbeiten. Oder ob wir uns etwas vorstellen.
Das ist auch so ein Punkt, der daran natürlich diskutiert wird. Es gibt ja so diese Theorie von Lerntypen, ja, die also sozusagen bildorientiert oder textorientiert sind. Und jemand, der sich ganz stark an Bildern orientiert, der wird sozusagen aus dem Text sofort versuchen, mentale Bilder rauszuziehen und so viel wie möglich auf diesen anderen Kanal rüberzuschieben, weil er damit mehr anfangen kann. Ja?
Hm. Und bei einem Lehrbuch, sag ich mal, wird er schon einen anderen Weg wählen.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, auch wenn man einen Roman liest, also Sie kennen bestimmt den Effekt, dass man einen Roman gelesen hat und dann in die Verfilmung geht und irgendwie enttäuscht ist, wie die Leute ausschauen, wenn man sich die ganz anders vorgestellt hat. Also man fängt schon an, sich wirklich ganz konkrete Bilder von den Leuten zu machen und wie man dann an der Verfilmung sieht, kann sich jemand anders ein ganz anderes Bild von machen, der die Leute da gecastet hat und die Kostüme gestaltet. Und das heißt, dass immer diese beiden Kanäle eigentlich im Wechselspiel miteinander operieren. Ne? Und das ist klar, wenn ihr jetzt ein Mathematiklehrbuch lest, dann ist das viel stärker kontrolliert, was in welchem Kanal stattfindet. Das ist schon klar. Also prinzipiell, denke ich, gibt die Diskussion schon irgendwie einen Anlass dafür, dass das also nicht völlig unsinnig ist, was da steht. Also man hat ja gerade dieses Wechselspiel, also ob das jetzt hier oder hier angeordnet ist, aber dieses Wechselspiel hat man tatsächlich dauernd. Und das ist auch wichtig, um das zu verstehen, was jetzt da sozusagen letztlich auf die Regeln rauskommt. Ja, was die Meyer-Leute machen, ist, dass sie, wie gesagt, Maßzahlen definieren, Messungen, und das sind ganz simple pädagogische Maßzahlen, nämlich einfach, was bleibt hängen sozusagen von dem Stoff, die sogenannte Retention. Es wird also schlicht und ergreifend verlangt in Tests, dass die Leute das Lernmaterial, das ihnen vorher präsentiert worden ist, wiedergeben können. So, das, was man heutzutage so Bulimie-Lernen nennt. Ne? Schreib alles auf, was du aus dem Zeug gelesen hast, woran du dich noch erinnern kannst. Und Transfer ist viel komplizierter, da geht es ums Verstehen. Das heißt, man soll das, was man da an Prinzipien gelernt hat, auf neue Situationen übertragen können. Da kommt auch schon ein Schimmer von dem Kritikpunkt durch. Alle diese Beispiele, die wir jetzt dann gleich anschauen werden, kommen so aus dem Bereich der Technik und der Naturwissenschaften. Da kann man sowas gut machen, dass man zum Beispiel eine Frage stellt, wie kann ich das Gerät, von dem das Prinzip verstanden ist, zuverlässiger machen oder so. Das ist eine gute Transferfrage. Es ist jetzt schwieriger, wenn ich Sprachenlernen habe oder wenn ich irgendwas über soziale Strukturen lerne. Da müssten die Transferfragen ein bisschen anders ausschauen. Aber ist prinzipiell schon auch vorstellbar. Sprachen, dass ich dann irgendwelche anderen Sätze übersetze oder bei sozialen Phänomenen, dass ich halt Probleme stelle, wo man sagt, wie wäre es denn jetzt in einem anderen Land zum Beispiel mit anderen kulturellen Voraussetzungen oder irgendwelche solchen Dinge. Also im Prinzip kann man Retention und Transfer schon testen. Und das ist ein Beispiel, wirklich Originalbeispiel von so einer Instructional Message, also von so einem Multimedia-Lernmaterial, wie es in diesen Tests von Meyer benutzt wird. Und zwar geht es da ums Prinzip einer Pumpe. Und man sieht, die machen Bilder, recht instruktive Schemabilder, wo man sieht, hier wird also die Pumpe sozusagen, Pumpengriff, Einlassventil geht hier in die Pumpe rein und sieht man, geht also hier rein und dann wird auch gezeigt, dass wenn der relativ weit oben ist, dann also der Pumpenkolben sozusagen voll ist mit dieser Luft. Und wenn man runterdrückt, dann geht das Einlassventil zu und das Auslassventil auf und das sieht man als Auslassventil ja zu und die Luft geht da unten wieder raus. Gut, so funktioniert im Prinzip jede Pumpe. Das sind zwei Ventilen und irgendwas, was sich da bewegt. Und so ein Retention-Test wäre also dann zum Beispiel, schreiben Sie eine Erklärung, wie eine Fahrradpumpe funktioniert und versuchen Sie das so zu schreiben, dass das jemand verstehen kann, der überhaupt nichts von Pumpen weiß. Oder ein Transfer-Test wäre, wie kann man so eine Fahrradpumpe zuverlässiger machen, dass sie nicht so schnell ausfallen kann. Also was weiß ich, kann zum Beispiel bei Filter verkleben, also so die Filter verkleben, kann ich eigentlich zwei Filter vorsehen, dass wenn eins ausfällt, das andere immer noch funktioniert oder solche Dinge. Was kann ich machen, um eine Pumpe effektiver zu machen? Was ist eine Fehlersituation? Ich bewege den Händel rauf und runter, aber es kommt keine Luft raus, was kann schiefgegangen sein? Oder was ist denn eigentlich das Prinzip, wieso kommt denn die Luft überhaupt in die Pumpe rein? Das war in dem Text nicht erklärt. Das wären also so typische Transferfragen, die also schon tieferes Verständnis auch bei so einem simplen Thema wie der Pumpe erwarten. Also mit diesen Materialien haben die sehr viel experimentiert, die Leute. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Übrigens, wenn man sich dieses dicke Cambridge Handbook nicht antun will, es gibt ein Buch, das steht natürlich auch bei mir im Schrank, wenn jemand mal einfach bloß reinschauen will, Multimedia Learning, das ist deutlich kürzer. Und da sind die Prinzipien, finde ich, ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht noch als in dem riesen dicken Schinken da. Ja, zunächst mal habe ich ja gesagt, der Einstieg in Multimedia ist Bilder und Worte. Und machen Bilder jetzt einen anderen Effekt als Worte? Oder sollen wir vielleicht Worte und Bilder kombinieren? Das ist eine interessante Frage. Und also Meyer stellt es so dar, dass er sagt, man weiß es am Anfang ja gar nicht. Man könnte sozusagen verschiedene Theorien aufstellen. Man kann sagen, verschiedene Hypothesen aufstellen. Worte ist das, was wir gewöhnt sind, denn Dinge präsentiert werden, sieht man in der Folie leider ganz deutlich. Die gleiche Information nochmal in Bilder darzustellen, ist letztlich eigentlich überflüssig. Warum soll man das machen? Deswegen könnte es so sein, dass Studenten, die einen reinen, gut geschriebenen Text zu lesen bekommen, den genau verstanden haben, dass die letztlich genauso gut sind, als welche, die jetzt noch Illustrationen dabei haben. Was sollen die Illustrationen bringen? Für die Kombination von Worten und Bildern spricht möglicherweise dieses Zweikanalsystem, das wir vorher gesehen haben, dass wir eben zwei Kanäle zum Aufnehmen haben, die Augen und die Ohren, mit vor allem, in dem Fall benutzt man zwar nur die Augen, aber dahinter eben diese zwei Kanäle, wo man das verbale und das piktorielle Modell haben und wir sozusagen dann immer für das andere Modell auch was rausziehen. Und das könnte besser gehen, wenn wir die Bilder uns nicht komplett selber machen müssen, sondern wenn die Bilder eben tatsächlich da sind. Und letztlich ist es bei Menschen wohl so, schon so, dass die in Bildern auch denken und nicht bloß in Worten. Da kommt man diese philosophische Frage, denkt man jetzt eigentlich in Worten oder in Bildern oder in noch was ganz anderem vielleicht. Auf jeden Fall wäre die Hypothese, Leute, die Worte und Bilder als Präsentation bekommen, müssen besser abschneiden, als die, die bloß Worte bekommen. Und natürlich auch noch die Frage, was ist denn Transfer und Retention? Also das ist eine ganz ehrliche, simple Frage. Wie ist es denn? Und man kann ein Experiment machen. Das heißt, die eine Testbedingung ist, dass wir wirklich so einen Text bekommen, wie der da oben steht, den wir jetzt nicht vorlesen, wo wirklich eben eine Narration sozusagen kommt, nur Worte. Und wir haben Worte und Bilder zusammen und auch eine Kombination draus. Und da sehen wir schon, dass es natürlich verschiedene Formen gibt, die Worte und die Bilder zu kombinieren. Ich kann jetzt einen Text haben und Illustrationen separat oder den Text irgendwie in das Bild sozusagen reinschreiben. Ja, da ist der gleiche Text wie vorher. As the rod is pulled out, air passes through the piston and fills the area between the piston and the outlet valve. Ist jetzt in das Bild sozusagen reinkopiert, schrittchenweise. Oder ich könnte es auch gleich in eine schrittweise Animation verwandeln. Also man sieht schon, es gibt eigentlich eine ganze Spielwiese von verschiedenen Varianten. Wir machen jetzt zunächst mal was ganz Simples, bloß Worte und bloß Illustrationen zu der gleichen Geschichte dazu. Und die anderen Spielarten, was ist jetzt, ob man die Worte in das Bild reinschreiben oder das Bild separat machen, die schauen wir uns separat an. Also Retention Test, nur die Worte und Bilder. Jetzt muss man auch wieder eine fast unglaubliche Sache sagen, es sind Papers, die weltweit zitiert werden, die jetzt zum Beispiel hier Vorlesungsstoff sind und so weiter, sind Prinzipien, die überall zitiert werden. Die empirische Basis, auf der die Originalpapiere basieren, ist aber extrem dünn. Das heißt, wenn hier 1 bis 6 steht, das sind die 6 Versuchsteilnehmer. That's it. Das muss man generell bei dieser Theorie dazu sagen. Ich finde es verblüffend, dass das so wenige sind. Wir haben auch selber schon mal Experimente gemacht und versucht, bestimmte Experimente nachzuvollziehen und nicht immer wirklich konsistente Ergebnisse mit dem bekommen, was dort in den Versuchen war. Was natürlich daran liegt, dass eben wirklich extrem niedrige Teilnehmerzahlen sind. Aber trotzdem ist es eine der wenigen Theorien, die auf dem Markt ist, und es ist auch recht intelligent aufgebaut und gefragt hier. Also können sich die was merken? Man sieht, es ist nicht völlig einheitlich. Also es gibt auch jemand, der mit den Worten alleine das besser wiedergeben kann, aber es besteht so eine Tendenz dazu, dass Retention besser ist, wenn Worte und Bilder präsentiert werden. Ups, wo ist die? Transfer? Da ist Transfer. Wenn man die Transfer-Grafik anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass ein deutlicher Effekt zu erkennen ist, dass die Worte und die Bilder überlegen sind. Wir werden in der nächsten Woche im methodischen Bereich uns nochmal über so Themen wie Signifikanz und sowas in dem Bereich unterhalten müssen. Da ist in den Artikeln relativ wenig zunächst mal dazu gesagt. Aber, also zunächst mal präsentiere ich das so, wie die Materialien eben in der Literatur auch sind. Das heißt, man kann also aufgrund dieser Experimente schon mal auf die Idee kommen, dass Worte und Bilder eine gewisse Überlegenheit, insbesondere im Transferbereich, liefern bei den Lernmaterialien. Das ist ein Beispiel für was, das nah schon an Multimedia-Animationen dran ist, wo man sozusagen so Phasenbilder hat und für jedes Bild sozusagen einen Abschnitt des Texts. Und da kann man sich jetzt auch anschauen, was ist, wenn der Text einfach bloß so vorhanden ist oder wenn der Text sozusagen so halbsatzweise, mit einer Illustration versehen ist. Auch da haben wir jetzt im Vergleich sowas Ähnliches. Retention ist der Unterschied nicht nennenswert zwischen einer reinen Textbeschreibung. Also wenn hier Narration steht, wird das nicht vorgelesen, sondern es ist wirklich eine Erzählung sozusagen, die als Text aufgeschrieben ist und der die Bilder enthält. Im Transfer, also diese diese Animationen, die ärgern mich hier ein bisschen. Im Transfer ist der gleiche Effekt, wie wir ihn vorher schon gesehen haben, dass die Narrated Animation, also der Einsatz von Bildern, einen deutlichen Vorteil bringt. Das heißt, was diese Experimente nahelegen zunächst mal, ist diese Idee, dass die Kombination von Worten und Bildern ein tieferes Problemverständnis ermöglicht und deswegen die Transferleistung besser wird. Während fürs reine Erinnern dessen, was man da gelernt hat, eigentlich kein so großer Unterschied besteht oder eigentlich gar kein Unterschied besteht. Da kann man genauso gut nur Worte verwenden. Das ist immerhin schon eine recht interessante Aussage. Also es kommt ja auch auf den Stoff an, den Sie zu präsentieren haben. Man kann daraus zum Beispiel schon schließen, dass eben der Aufwand für Multimedia-Präsentationen nur sinnvoll ist, wenn das Problem hinreichend komplex ist und man hinreichend tief eben sozusagen auch einsteigen will. Was ja auch zum Beispiel diese Cognitive Load Theory schon gesagt hat, eigentlich nur wenn eine gewisse intrinsische Last da ist, macht es Sinn, überhaupt über Multimedia zu reden. Ja, das ist dieser Effekt, der passiert, und das ist eigentlich genau das, was vorher hier so ein bisschen auch erzählt worden ist. Es sind keine Worte da, da in dem Sinn von Tönen, aber dadurch, dass wir eben letztlich diese Töne sozusagen aus dem Text synthetisieren irgendwie und den verbalen Kanal benutzen, ist dieser Kanal mit benutzt. Das heißt, wir haben sozusagen einen Prozess, der beide Kanäle intern benutzt, obwohl die Ohren eben nicht im Einsatz waren. Und dementsprechend ist sozusagen die Kapazität von unserem Kurzzeitgedächtnis besser ausgelastet, als wenn wir jetzt nur die Worte hätten und die oder nur die Bilder hätten. Also die Behauptung ist, kognitive Last bei konstruktiven Prozessen kann durch Multikodalität reduziert werden. Es gibt empirische Evidenz, das kognitive Modell passt dazu, aber so einfach ist es nicht. Wir haben ja gerade gesehen, ob ich jetzt diese Worte in das Bild reinschreibe oder separat oder so, da gibt es ja ganz verschiedene Varianten und das wird in weiteren Principles studiert. Also das hier, was wir jetzt gerade gesehen haben, grundsätzlich kann Multikodalität einen positiven Effekt vor allem auf die Transferfragen haben. Das nennt sich Multimedia Principle. Das ist nicht so überraschend, das ist das, was eigentlich immer vorausgesetzt wird für multimediale Lern- und Lernsysteme. Spannend ist jetzt sozusagen fürs Design, wo gibt es denn Grenzen, wo können Bilder vielleicht dann sogar tatsächlich schädlich sein. Ja, und das ist tatsächlich schon ein Thema, nämlich Split Attention, also Aufmerksamkeitsteilung zwischen verschiedenen Dingen, die mir präsentiert werden. Also da gibt es aus den 80er Jahren schon Experimente mit Geometriebeispielen, wo Leute plötzlich deutlich schlechter abgeschnitten haben, man eigentlich gar nicht so richtig verstehen konnte im ersten Moment, woran es wirklich liegt, weil die gleichen Strategien angewendet haben, die sonst erfolgreich waren. Und man hat festgestellt, dass das Format der Präsentation einen großen Unterschied macht. Und zwar ist ein großer Unterschied, ob ich zwei Teile sozusagen habe von meiner Präsentation, die separat sind, also ein Bild und erklärenden Text, und ich da einen Aufwand dafür spendieren muss, die beiden miteinander in Konsistenz zu bringen. Oder ob ich ein Bild habe, in dem die Texte sozusagen erklärend in das Bild eingeführt sind, einbezogen sind. Weil also am besten die Erklärung direkt in dem Bild drin steht oder vielleicht mit so Legenden eben direkt zeigt, wo der Text hingehört. Sie haben vorher Beispiele für beides schon so ein bisschen gesehen. Sie haben vorher Beispiele gesehen mit dieser Pumpe, wo der Text einfach so als Fließtext unter dem Bild stand und oben war irgendwie ein nettes Bild von der Pumpe. Oder Sie haben welche gesehen, wo die Pumpe selber beschriftet war. Da kann man also sehr feine Unterschiede machen. Die Idee ist, dass dieser Prozess, den wir vorher so schön unterstellt haben, nämlich dass wir dann einen Austausch haben zwischen den beiden Systemen, dass der nicht ganz so einfach ist, dass da also Hindernisse geben kann, dass zum Beispiel Bilder in Worte umgesetzt werden und umgekehrt. Und zwar können diese Hindernisse von zwei Arten sein. Die können sozusagen räumlich sein, weil ich meine Augen auf zwei verschiedene Dinge richten muss immer wieder und mich orientieren muss. Oder sie können auch zeitlich sein, was insbesondere auf dem akustischen Kanal natürlich wesentlich ist oder sonst bei irgendwelchen Filmen oder dynamischen Animationen, dass zwei Dinge einen zu langen zeitlichen Abstand haben, dass ich die noch miteinander koordinieren kann. Das heißt, da gibt es grundsätzlich mal eine Hürde, die zu überwinden ist. Und eins dieser Prinzipien, das man daraus ableiten kann, das genauso wieder mit Experimenten ausprobiert worden ist, ist dieses sogenannte Spatial Contiguity Principle. Das heißt, wenn ich Worte und Bilder, die zusammengehören, wirklich auch nebeneinander präsentiere, dann ist der Lerneffekt deutlich besser, als wenn ich den Text in einem Block separat zu dem Bild hat. Also das ist hier ein Beispiel wieder aus den Materialien, die der Meyer da benutzt. Wir haben also hier ein Bild, in dem man sieht, dass also jetzt hier warme Luft irgendwie, kalte Luft irgendwie vom Meer zum Beispiel auf eine wärmere Oberfläche kommt und dann aufgeheizt wird und dann aufsteigt. Und dann soll also wahrscheinlich letztlich da gezeigt werden, dass hier so ein Kreislauf entsteht und dadurch Wind letztlich entsteht. Hier steht also der Text explizit an diesen Wellen dran, die die kalte Luft symbolisieren. Das dort unten ist nur ein kleines bisschen anders. Dort haben Sie also immer oben das Bild und unten den Text. In dem Fall ist der Unterschied eigentlich gar nicht so dramatisch. Das sind also irgendwie bloß ein paar Zentimeter, jetzt im Bildschirm schon mehr, aber in den Materialien irgendwie ein paar Zentimeter, das woanders platziert ist. Aber hier ist eben die Assoziation zu dem Bild deutlich, deutlich schärfer und deutlich stärker. Ja, zweites Beispiel dazu ist Temporal Contiguity. Das heißt, wenn wir Worte und Bilder nebeneinander setzen, dann haben wir das Spatial Contiguity. Wenn wir sie aber sozusagen hintereinander präsentieren, dann haben wir es mit einem zeitlichen Experiment zu tun. Also haben wir jetzt hier ja, verschiedene Experimente gemacht. Also ein Beispiel hier ist, wir haben eine Erzählung, eine Erklärung von 16 Sätzen. Und dahinter kommt nochmal eine erläuternde Animation. Das heißt, man liest zuerst mal die 16 Sätze, versteht das alles und dann kommt so ein Phasenbild, wo man nochmal sieht, wie die Pumpe funktioniert oder wie dieser Luftaustausch hier funktioniert. Und das Gegenbeispiel dazu ist, dass wir diesen Text haben und der Text sozusagen genau Schritt für Schritt immer die Animation für jedes einzelnen für jeden einzelnen Satz mit sich trägt. Man kann sich das schon vorstellen, dass das wie das Experiment ausgeht. Das heißt, wir haben einen besseren Effekt natürlich, wenn wir diese beiden Dinge ineinander integrieren sozusagen. Wobei auch da wieder der Effekt ist, wenn man den reinen Retention-Test macht, also nur die Behaltensleistung überprüft, dann ist diese parallele Version gar nicht wesentlich besser. Das heißt, 3 von den 5 Personen haben eine leicht bessere Behaltensleistung. Beim Transfer ist es, genauso wie wir es vorher gesehen haben, konsistent und bei allen deutlich signifikant wirklich mehr. Das heißt, auch da wieder diese ganzen Multimedia-Prinzipien tragen so richtig erst, wenn wir es mit den Problemlöseprozessen zu tun haben, also mit Transferfragen. Und die sequentielle Version ist gar nicht mal so schlecht, wenn es jetzt ums reine Auswendiglernen sozusagen geht. Vielleicht noch eine Variante, also wenn Sie diese Bilder nicht sozusagen direkt neben die einzelnen Sätze setzen, sondern Sie haben immer eine Erzählung, danach das Bild, eine Erzählung, das ist ein Satz aus der Erzählung, danach das Bild, das hat ungefähr den gleichen Effekt. Das heißt, es ist nicht die zeitliche, das zeitliche Phänomen ist das Wesentliche, also nicht jetzt unbedingt, ob es genau an der richtigen Stelle sitzt. Ja, es sind relativ einleuchtende Prinzipien. Und im Wenn man das jetzt in den Artikeln nachliest, dann werden die so ein bisschen langweilig im Laufe der Zeit. Die schauen also alle so aus, wie wir das vorher bei dem Multimedia-Prinzip gesehen haben. Das heißt, es wird immer das Prinzip irgendwie zunächst einmal andiskutiert, also worum geht's? Dann werden 2 verschiedene Hypothesen aufgestellt, dann wird ein Experiment gemacht, wird gezeigt, also entweder in der Behaltens- oder in der Transferleistung ist ein Effekt und damit also für die beiden Maßzahlen sozusagen festgestellt, die eine oder die andere Hypothese stimmt. Und das Ganze auf dieses Modell eben auch immer noch bezogen, dass das mit dem Modell wirklich konsistent ist. Und so geht es irgendwie über ganz viele Prinzipien durch. Ich habe hier nur eine Auswahl von diesen Prinzipien. Also diese Contiguity-Prinzipien, die sind, denke ich, relativ einleuchtend da, das kann man schon verstehen, dass das eine gute Präsentation ist, wenn das integriert ist. Das Modalitätsprinzip ist vielleicht, geht schon in eine interessantere Richtung, wenn wir jetzt wirklich in die Richtung Multimedia gehen. Also Studenten lernen besser, wenn sie die Animation und eine Erzählung haben, als wenn sie die Animation mit On-Screen-Text haben. Also insbesondere, wenn diese Narration wirklich als vorgesprochener Text, als Audio-Narration passiert, dann haben wir einen besseren Lerneffekt. Das Experiment ist so, wir haben eine Animation und einmal den Text, wie wir es vorher gelernt haben, schön schrittchenweise da rein integriert. Und das zweite Mal haben wir die Animation mit Audioerzählung dazu. Das heißt, wird Text dazu erzählt, der Text wird als Sprache vorgelesen. Und der Effekt ist eine sowohl bei der Behaltensleistung als auch beim Transfer eine klare und konsistente Überlegenheit für die Audioerzählung. Das ist ja für uns Multimedia-Leute interessant. Das heißt, in dem Moment, wo der zweite Kanal benutzt wird, haben wir tatsächlich einen echten messbaren Effekt hier. Wie kann man sich das erklären? Und da kann dieses Bild auch nochmal ein ganzes Stück dabei sozusagen klar machen, was eigentlich passiert. Wenn wir zwar eine Erzählung und Bilder haben, die auch schön miteinander integriert dargestellt werden, wir haben aber nur den Lehrbuch zum Beispiel, also oder nur einen Bildschirminhalt ohne den Audiokanal, also einen reinen visuellen Kanal, dann gehen die Bilder und die Worte durch die Augen und diese Stelle hier, wo sozusagen Bilder verarbeitet werden in unserem kognitiven System, die ist jetzt zuständig einerseits wirklich die Bilder, diese Illustrationen eben ans piktorielle Modell hier weiterzugeben, andererseits muss sie aber auch diese Worte verarbeiten und dann den verbalen Kanal einschleusen. Das heißt, wir haben an der Stelle, so schön rot markiert hier, ein Element in diesem kognitiven Modell, das überlastet wird. Indem zumindest, man sieht so richtig die Ohren da oben, das drängt sich irgendwie auf, die sind unausgelastet, während wir hier so eine richtige Überlast produzieren. Deswegen, also so kann das Modell zumindest vorhersehen oder vorhersagen und einen Hinweis dazu geben, dass eine Präsentation von Text und Bildern über eine Modalität, da kann es ja natürlich nur die optische sein, nicht optimal ist. Wenn Sie jetzt eine multimodale Präsentation haben, wo Sie eben den Text über die Ohren liefern und die Bilder über die Augen, dann ist eigentlich dieser Pfeil hier gar nicht mehr im Einsatz, sondern die Worte gehen geradeaus in das verbale Modell, die Bilder gehen geradeaus in das piktorielle Modell. Es kann hier noch einen gewissen Austausch geben, das ist richtig und möglich, wie gesagt, haben wir vorher auch schon diskutiert. Aber man sieht sozusagen, jetzt wird auf breiter Front unser ganzes System genutzt, optimal ausgelastet. Und das ist das, was diese Cognitive Load Theoretiker eben sozusagen versuchen klarzumachen. Jetzt haben wir für diese begrenzten Ressourcen, die in unserem Kurzzeitgedächtnis da sind, sozusagen die Lastverteilung gefunden, in der besonders viel Durchsatz erreicht wird. Deswegen ist es sinnvoll, Bilder mit Animationen, mit einer akustischen Erzählung sozusagen zu begleiten. Das war jetzt schon interessanter. Ne? Jetzt haben wir also eine Sache, wo wir feststellen, dass Multimedialität im Sinn von Multimodalität tatsächlich einen Vorteil bringen kann. Es wird aber noch interessanter, weil man, wie gesagt, auch Grenzen des Ganzen hat. Das sind jetzt zwei Prinzipien, das ist das Kohärenzprinzip und das Redundanzprinzip, die da jetzt noch oben drauf kommen. Nämlich Zusatzmaterial. Und das ist jetzt sehr interessant. Wenn Studenten extra Material präsentiert bekommen, das interessant ist, aber nicht wirklich relevant für den Lernvorgang, und in dem Fall geht es jetzt um Worte und Bilder einfach, die bei einer Multimedia-Präsentation dabei sind, um das schön zu illustrieren. Ja gut, ich mache das ja hier auch immer mal wieder, dass ich eine Illustration dazu tue, dass ich irgendeine historische Motivation oder sowas mache. Dinge, die eigentlich nicht notwendig sind, um den Kern zu verstehen, sagt dieses Prinzip, das schadet beim Lernen. Da gibt es, geht bis 1998 zurück, also Harbend und dieser Meyer eben wieder, haben da von Seductive Texte, Seductive Illustrations gesprochen, also von Dingen, die sozusagen verführen, sich mit anderen Themen, seine Ressourcen auf andere Objekte zu konzentrieren als den reinen Lernstoff. Wenn Sie an Cognitive Load Theorie von Sweller denken, dann ist das eben extrinsische Last, die da erzeugt wird, indem man dieses zusätzliche Bild verstehen muss und die nimmt was von der Kapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses, unseres kognitiven Systems weg, statt eben wirklich auf den Germane Cognitive Load sich zu konzentrieren, also auf das Lernen. Was könnten jetzt Vor- und Nachteile sein sozusagen? Man könnte argumentieren, diese schönen zusätzlichen Illustrationen, die helfen natürlich vielleicht zu lernen, weil sie die Motivation verbessern, weil sie die Leute irgendwie in einer besseren Stimmung halten, wirken emotional, wenn es also ein schönes Bild ist oder eins, das einen Anwendungskontext herstellt. Vielleicht kann es auch helfen, irgendwie bei der Anknüpfung an Vorwissen, bei der sozusagen Realitätsnähe dessen, was wir in der Wissenskonstruktion machen. Dagegen spricht einiges. Also erstens mal das ganz Wichtige, die Motivation, werden wir uns auch später im Motivationskapitel noch mal anschauen, aber sozusagen Motivation durch irgendwelche externen schönen Bilder zu erzeugen, ist immer schlechter, als wenn jemand unbedingt wissen will, wie was funktioniert. Das heißt, das ist die bessere Motivation. Oder der Dewey 1913 hat das schon gesagt, wenn man Dinge zusätzlich sozusagen interessant machen muss, das ist immer schon mal eine schlechte Situation, weil das heißt, dass von vornherein kein Interesse da ist. Also is wanting heißt, also es fehlt, für die dann vom Englisch her das nicht kennen. Ja, also was ist das Beispiel? Jetzt auch wieder mit diesen meteorologischen Zusammenhängen, wo man jetzt Gewitterentstehung anschaut. Das war vorne vorher auch mit diesen Beispielen, hat man gesehen, dass da um warme Luft und sowas ging. Also hier ist ein Text, wo es um aufsteigende heiße Luft und damit Kristallisieren und Entstehen von Regen und Hagel und Blitzen und so weiter geht. Da oben entstehen also die Blitze und jetzt wird hier alles Mögliche erzählt und insbesondere steht da drin, dass Flugzeuge, weil sie aus Metall sind, von diesen Blitzen, die in den hohen Luftschichten dort entstehen können, relativ wenig beeinflusst sind, weil sie eben keinen Widerstand insofern haben und der elektrische Strom quasi durchgeht. Gut. Jetzt kann man da rechts hier, und im Passagieren passiert übrigens auch nichts wie im Faradayschen Käfig. Jetzt kann man hier rechts ein Bild dazu tun von einem Flugzeug, das von einem Blitz getroffen wird und hoffentlich nicht abstürzt. Das wäre so genau ein Beispiel. Also hat er leider kein Bild dazu getan. Wäre interessant, wahrscheinlich aus Copyright-Gründen. Das ist so eine interessante Geschichte, also das findet man interessant, aber es hat eigentlich nichts mit der Gewitterentstehung zu tun. Und jetzt kann man wieder die Experimente anschauen. Im Transfer, also wir haben hier beide Sachen gleichzeitig. Wir haben also Bilder mit zusätzlichen Details oder wir haben auch einen Text, bei dem zusätzliche Details hinzugefügt werden. Und in beiden Fällen ist es so, dass jetzt die Transferleistung, also die Problemlöseleistung, nachdem wir das konsumiert haben, unsere Testpersonen das konsumiert haben, deutlich niedriger ist, wenn zusätzliche Informationen dabei waren. Also wenn diese Illustrationen da waren. Sprich, man kann es also doch ziemlich deutliche Hinweise darauf, dass diese gut gemeinten, netten Illustrationen das Lernen behindern, schädigen. Das ist jetzt aus der Multimedia-Sicht natürlich eine ziemlich unangenehme Situation, ganz klar. Das heißt, wir haben hier so ein gewisses Problem. Also wir dürfen nicht zu viel schöne, illustrative, nette, ablenkende und damit das Lernen behindernde Bilder und Textelemente dazu tun. Das Gleiche gibt es auch mit Sound und Musik. Also wenn Sie, das Prinzip, Kohärenzprinzip heißt immer, die Studenten kommen besser damit zurecht, wenn extra Material weggelassen wird. Und jetzt haben wir das Gleiche, indem auf dem akustischen Kanal was dazu kommt. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einfach Bild und Text. Und jetzt haben wir noch irgendwie eine sanfte Hintergrundmusik, die die Studenten vielleicht entspannen soll. Ja? Bloß so ein Music Loop dabei. Oder wir haben irgendwelche atmosphärischen Geräusche, die die Szene sozusagen illustrieren sollen. Also zum Beispiel irgendwie bei dem Gewitter irgendwie, dass man den Wind pfeifen hört oder irgendwie das Eisknacksen hört, um das zu illustrieren. Vielleicht den Blitz kann man sich mit dem Donner sehr gut. Also da kann man sich schon vorstellen, dass man das illustrieren kann. Die Argumente sind wieder dafür, das müsste eigentlich Spaß machen und deswegen müsste bei der Musik entspannen. Also deswegen das Lernen besser sein. Die Argumente dagegen sind kognitive Load-Theorie. Wir haben begrenzte Kapazität in unserem kognitiven System, Kurzzeitgedächtnis, und wir nehmen damit Dinge raus oder nehmen damit Kapazität raus, die wir für was anderes brauchen. Ja, und was kommt raus? Also ich habe die jetzt gar nicht explizit nochmal. Na doch, die kommen dann weiter hinten, glaube ich, nochmal. Hier Retention und Transfer. Ah nee, das ist ein anderes Prinzip. Also ich habe die jetzt dafür gar nicht aufgelistet. Das heißt, das Ergebnis ist genau dieses hier. Bessere Retention, besserer Transfer, wenn man die Sounds weglässt. Kann man also auch solche Balkendiagramme wieder anschauen, die zusätzlichen Töne schaden. Und auch da jetzt wieder die Frage, was sagt das Modell dazu? Wir haben in dem Fall die Narration, die also, wie wir vorher gelernt haben, besser über einen akustischen Kanal geht, die Bilder, die Animationen. Und jetzt haben wir noch den Sound oder die Musik, die auch über den akustischen Kanal geht. Und in dem Bereich von den Ohren ins akustische verbale System rein, haben wir jetzt einfach eine Überlast erzeugt, diese vielen Töne sozusagen zu verarbeiten und insbesondere den Text zu separieren von diesen Hintergrundgeräuschen oder der Musik. Wenn wir über das Kohärenzprinzip reden, gibt es noch weitere, nämlich zum Beispiel, indem wir Illustrationen mit zusätzlichem Text versehen. Und auch da ist wieder dieser Effekt, dass einfach, wenn was dazukommt, sehen wir, das Grüne ist mit hinzugefügtem Text, dass das in den allermeisten Fällen negativen Effekt hat. Ja, man kann das noch ein Stück weiter treiben zu diesem sogenannten Redundanzprinzip. Nämlich, es kann auch auf einer ganz generellen Ebene, wenn wir überhaupt die Kanäle anschauen, über die wir kommunizieren mit dem Lernenden, kann es besser sein, weniger zu machen. Also weniger ist mehr, habe ich ja vorher schon gesagt, ist so ein bisschen das Prinzip der Empfehlungen der Cognitive Load Theoretiker. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe die Animation, die Erzählung und einen Text, oder ich habe die Animation und die Erzählung alleine, dann kann man, sagt dieses Redundanzprinzip, dass diese drei Dinge zusammen ein schlechteres Lernergebnis liefern, als wenn ich bloß zwei davon habe. Das heißt, wenn ich mich darauf konzentriere, die Animation und dazu den Text, entweder über Audio oder auch als Text, der daneben geschrieben ist, besser über Audio natürlich, haben wir vorher gesehen, präsentiere, dann ist es besser, als wenn ich den Text jetzt, um es vielleicht noch besser zu machen, noch zusätzlich dazu tue. Hätte man sich ja vielleicht vorher auch vorstellen können, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Animationen und dann haben wir irgendwie unseren Text, der mit den Hintergrundgeräuschen untergeht. Naja, dann machen wir halt den Text nochmal dazu als Text auf dem Bildschirm, dann kann man es vielleicht besser erkennen. Funktioniert überhaupt nicht, weil eben wieder damit zusätzliche Last für unser kognitives System erzeugt wird. Ganz generell, redundantes Material ist für das Lernen schädlich. Und da gibt es die zwei Arten. Ich kann sozusagen das Kohärenzprinzip vorher anschauen, nämlich ich habe Information, die sozusagen zusätzlich da ist, um die Aufnahme des präsentierten Materials zu verbessern. Das ist schädlich, aber es ist auch schädlich, wenn ich eine bestimmte Information, die ich übermitteln will, über mehrere Kanäle gleichzeitig übermittle. Also wenn ich zum Beispiel einen Text vorgelesen habe und als Text auf dem Bildschirm stehen habe. Die gleiche Information in zwei oder mehr Medien zu transportieren, schadet genauso. Also das Redundanzprinzip. Das Redundanzprinzip ist vom Kohärenzprinzip nicht so sauber zu trennen. Also hier ist sozusagen so ein bisschen auch dargestellt, dass man das Kohärenzprinzip als Spezialfall von dem Redundanzprinzip sehen kann. Übrigens ist das Redundanzprinzip nichts ganz Neues. Also Miller 37 schon hat Experimente gemacht, die mit Kindern, die gerade lesen lernen. Und dort ging es um solche Karten hier, wo man eben lernen soll, was ein Wort wie Kau, dass das eben, wie man das schreibt. Und da gab es Karten, also dass das gesprochene Wort Kau mit diesem geschriebenen Wort Kau zusammenhängt. Und es gab jetzt zwei Varianten, nämlich bloß das Wort Kau von den Buchstaben zu lesen, C-O-W, und zu sprechen. Und die andere Variante war, wir haben diese Kärtchen hier, wo man die Kuh sieht und Kau gesprochen wird und noch das, die Buchstaben COW da sind. Und alle Experimente, die damals gemacht wurden, haben gezeigt, dass es wesentlich besser ist, das Bild von der Kuh wegzulassen. Die Studenten, Schüler, kleine Kinder, lernen deutlich besser, wenn sie nicht abgelenkt werden durch das Bild der Kuh. Was irgendwie komischerweise in den Schulbüchern absolut keinen Niederschlag gefunden hat. Also ich sehe das immer, von einer Generation der Schulbücher zur nächsten. Wenn ihr meine Schulbücher denkt, die waren nur vergleichsweise aufgeräumt und auf den Stoff konzentriert, und was heutzutage gemacht wird, ist voll mit den tollsten ablenkenden Illustrationen, die also eigentlich das Lernen offensichtlich nach dem, was hier steht, schwer machen. Gibt es verschiedene Studien, die das zeigen. Also Reeder und Anderson, da geht es um Lehrbücher und es ging darum, ob Studierende, die den Stoff wiedergeben sollen, ob die besser damit zurechtkommen, das ganze Lehrbuch zuerst zu lesen mit allen Details oder ob sie einen Summary von 20% nur des Lehrbuchs lesen. Und alle Experimente haben gezeigt, dass die zusammengefasste, abstrahierte Version mehr zum Lernen beiträgt, als die, die alle diese Details enthält. Oder auch von Carroll 1990 gibt es Experimente über den Umgang mit Handbüchern, mit Bedienungsanleitungen für technische Systeme. Das ist ja eine Seite aus dem sogenannten, also nach Empfehlungen von diesem sogenannten Minimal Manual gemacht, wo man auch feststellt, dass wenn jemand zuerst alles erklärt bekommt, wie denn ein System, was weiß ich, ein Textverarbeitungssystem oder auch ein Videorekorder oder was auch immer funktioniert, und er soll dann das Ding bedienen, dass sich der viel schwerer tut, als wenn er nur die ganz wesentlichen Dinge erklärt kriegt und sofort damit experimentieren anfangen kann und dann wieder was Neues erklärt kriegt. Das heißt, es aufs Wesentliche zu reduzieren, Ablenkung mit vielen Details zumindest am Anfang wegzulassen, hilft. Und deswegen ist das Redundanzprinzip, denke ich, ganz, ganz wichtig. Insbesondere Multimedia, eine Versuchung ist, Redundanz zu schaffen. Ja? Also es ist multikodal und multimodal. Ne? Man hat ja die beiden Kanäle, die Ohren und die Augen, und sind verschiedene Symbolsysteme. Es sind die Buchstaben und das Bild.
Okay, also die Buchstaben fallen dann auch unter dieser Picture-Modality?
Ja, in dem Fall schon. Also gerade für jemanden, der das Lesen lernt. Okay. Für den ist das ja zunächst mal eigentlich bloß so ein Bogen. Dass das ein C ist und dass man da in manchen Fällen das wie ein K ausspricht, in anderen Fällen wieder anders und so. Das sind ja alles die Dinge, die der zuerst mal lernen muss oder diejenige. Deswegen sind das zunächst mal natürlich Bilder. Also Sie brauchen sich bloß ein chinesisches Zeichen anschauen, dann haben Sie das Phänomen für uns auch sofort nachvollziehbar. Das ist für uns ein Bild eben. Ja, das ist, wir sind ja auch mit der Zeit am Ende, genau dieser Redundanzeffekt, den es natürlich bei Multimedia ganz deutlich gibt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Flash-Animation oder so. Da passiert irgendwas auf dem Bildschirm und man schaut diese Animation an und dazu gibt es eine akustische Erklärung. Das funktioniert, ist gut, gibt eine gute Last auf unser kognitives System. Wenn Sie was ganz Harmloses machen, nämlich diesen Text, der da vorgelesen wird, noch zusätzlich auf dem Bildschirm anzeigen, dann ist unser kognitives System sofort damit belastet, das, was gesprochen wird, was man hört, in Deckung zu bringen mit dem, was dann als Text angezeigt wird. Und wenn man lauert auch irgendwie drauf, ob es da womöglich Inkonsistenzen gibt, ob womöglich vielleicht was bisschen anders gesagt wird als dort. Auf jeden Fall, wenn Sie das, wir haben, also diese Experimente haben wir auch selber schon mal gemacht, es ist wirklich spürbar und merkbar, wenn man diese zwei Varianten sich vergleicht, und es reicht vielleicht schon, wenn man sich das vorstellt, dass einfach kognitive Last sozusagen, Aufmerksamkeit gefressen wird, bloß von diesem zusätzlichen Text. Das ist also eine ganz konkrete Gestaltungsempfehlung. Wenn Sie eine Animation gestalten wollen, dann den erklärenden Text bitte über einen Audiokanal dazu. Man hat natürlich Leute, die vielleicht hörbehindert sind, das kann sein, für die der Text wichtig ist. Dann muss man halt eine Version vorsehen, wo man diesen Text, wo man umschalten kann, wo man diesen Text dann präsentiert. Für jemand, der taub ist, ist es natürlich, wäre sehr schade, wenn die Zugänglichkeit für die Materialien weg wäre. Aber dann macht man eine Version, wo man nur für denjenigen diese Texte anzeigbar macht und nicht sozusagen für alle, weil derjenige, der den akustischen Kanal voll nutzen kann, dadurch eben nur gestört wird. Ja, ich denke, man sieht an dem Beispiel ganz konkret, dass es also wirklich schon handfeste Anwendungen für die Gestaltung von Multimedia-Anwendungen gibt. Andererseits ist es natürlich so ein bisschen jetzt ein Blick, der so stark fokussiert auf dieses eine Prinzip, ja nicht das Kurzzeitgedächtnis überlasten. Und da kann man sich dann auch drüber streiten, ob das wirklich die zentrale Eigenschaft beim Lernen ist. Ja, und das wird es eben in der nächsten Woche dann ausmachen. Ich werde noch ein bisschen, also die wichtigsten Ideen aus dieser und die bekanntesten Ideen aus dieser Theorie von Meyer habe ich jetzt schon präsentiert. Ich werde noch ein paar weitergehende Prinzipien vorstellen, die vielleicht ganz interessant sind. Und vor allem nochmal versuchen, das jetzt auch in den Kontrast zu setzen mit vielleicht anderen Ansätzen, die eben versuchen, das Thema ein bisschen anders anzugehen. Ja, danke schön für heute.